Also erstens, willkommen. Wir sind schon mal einen halben Tag hier, aber immer noch. Das ist meine erste Typik und hat es mir gefallen. So, wie geht's? So, persönliche Sicherheiten und Datenschutz durch Passwortverwaltung. Allererster, ich bin kein Rechtsanwalt. Und noch wichtiger, ich bin euer Rechtsanwalt jetzt. So, wenn du irgendwelche Rechtsberatung brauchst, setz dich in Verbindung mit deiner eigenen Rechtsanwalt. So, weil alles, was ich zu sagen habe, ist vielleicht wurscht. ich bin kein Rechtsanwalt. So, auch in der letzten Zeit haben wir das GDPR und das hilft uns jetzt, unseren Begriff auf unsere eigenen Dateien zu haben. Das ist schön. Und es soll auch weniger persönliche Informationen von Firmen gespeichert werden. Aber Firmen haben nicht plötzlich bessere Sicherheit. Die Frage hier ist, wie oft werden die Firmen eingebrochen, um diese Dateien gestohlen zu haben. So, wir haben mehrere Sachen hier, so das Spectre Meltdown, da unsere CPUs sind nicht mehr vertraulich. Hier in Deutschland, wo das blitzt, wo alle so Cableboxen waren nicht sicher. So, wir haben die Frage ist, wie sicher ist die Firma, die unsere Dateien hat? Und kann das, wenn das bei einer Firma eingebrochen werden kann, können die diese Information benutzen, um woanders einzubringen? So, mein Lieblingsbeispiel davon ist das LinkedIn. So, wir wissen alle, dass LinkedIn jetzt von Microsoft gekauft wurde und unsicher ist, aber es war schon vorher unsicher. Die wurden dreimal eingebrochen und nur beim dritten Einbruch haben die dann endlich zufällig salted Passwords gespeichert und so weiter. Die haben dann Clear Text Passworte gespeichert. Zum Anfang, die sind nicht so vertraulich. Was sind die Kosten? So, das ist ein Beispiel von Matt Honan. Matt Honan ist ein Journalist, der früher bei Wired gearbeitet hat. Ich glaube, er ist immer noch da, aber nicht nachgeguckt. Und es gab ein paar Jungs, die bei ihm eingebrochen haben, nur weil er einen coolen Twitter-Handle gehabt hat. Und die hätten dann seine Informationen benutzt, nutzen können, um seine Bankkontos zu leeren, bei seinen Freunden was Schiefes zu machen. Und die haben auch, der eine von den beiden hat entschieden, hey, wir sollen alle seine gesamten Bilder löschen. Und durch Apple haben die das ermöglicht, seine gesamten Bilder von seiner Tochter zu löschen. Der hat die dann wieder bekommen können, zum Teil, weil er ein Wired Journalist war. Und der hat dann, wenn der was geschrieben hat, dann hat er mehr Informationen, mehr Hilfe von Apple und Google als bekommen. Das bekomme ich sicher nicht. So, wenn ich das Cloud benutze, um meine ganzen wichtigen Dateien zu behalten, habe ich das vielleicht alles verloren. So, das ist nicht nur, dass wir sicher sein müssen um unsere eigenen Passworte, aber auch unsere eigenen Dateien. So, ganz wichtig zuerst, patchen. Ja, wenn es neue Sicherheitsversionen gibt, müssen wir die einspielen. Und dann auch nur vertrauliche Software spielen. Ja? Da gibt es eine neue Version bei irgendwas bei Russland. Ja, das ist vielleicht nicht das Beste. So. Und dann kurz ein Verschlüsselungsbeispiel. Bei einer technischen Konferenz braucht man das normalerweise nicht, aber es ist gut, das zu verstehen. So, eine Postkarte ist unverschlüsselt. Wenn man eine Postkarte schreibt und es postschickt, kann jeder, der das sieht, lesen. Ja? Aber wenn man einen Briefumschlag benutzt, unbedingt einen dickeren Briefumschlag, dann ist das entziffert. Man kann es nicht lesen, als es durch die Post kommt, von einer auf der anderen. Und als du das bekommst, kann man es auch nicht über die Schulter so lesen. Okay. Ups. Naja.
Einen Schritt zurückgehen in den Browser.
Ja, ich habe es versucht. Ah, okay, da haben wir. Okay, wo bin ich? Da. Okay. So wann soll man Verschlüsselung benutzen? Immer. Jetzt gibt es HTTP is everywhere, from the Electronic Frontier Foundation, EFF. Und die haben das bis vor kurzem nur durch das EFF erhältbar. Ist aber jetzt ein echter Firefox-Add-on, so man kann es einfach von Firefox durch normaler Prozess runterladen und einstellieren. Und dann, was soll man verschlüsseln? So, Bescheinigung, persönliche Informationen, so Name, Anschrift, Telefonnummer, alles, was man selbst als privat behalten will. Wenn es nicht privat ist, ist es egal, aber wenn man es privat behalten will, doch. So, EC-Karten-Informationen, medische Informationen, Privatfotos, ja, man stellt alles auf dem Netz heutzutage, aber nicht alles. Und wenn es dann auch privat ist, zu großer. Das ist ein Witz für ein paar Freunde von mir. So, das Problem mit dem Passwort Bleedover, das ist, wenn man das gleiche Passwort bei vielen Domänen benutzt, so, wenn es dann bei LinkedIn wieder eingebrochen wird, dann können die auch das Bankkonto ausprobieren. So, man soll ein anderes Passwort für jeden Dienstanbieter haben, dass das nicht ermöglicht. So einzigartige Passworte bei jedem Dienstanbieter. Aber das ist ja auch ziemlich viel, um dich daran zu erinnern. Ja? Ich habe dann hunderte Dienstanbieter, hunderte Kontos. Ich kann nicht jedes Passwort auswendig kennenlernen. So dazu benutze ich einen Passwortmanager, Passwortverwalter. So Bescheinigung und Informationen kann ich nicht speichern und ist auch sehr einfach zu benutzen. So, die Passwortverwalter-Anforderung, das müssen die haben, um wirklich benutzbar zu sein. Erstens, freie Software. Wenn man das Code nicht sehen kann, ist es nicht sicher. Einfach. LastPass und OnePass haben das bewiesen. Die sind Webseiten, die Passwortverwalter machen. Und die sind vielleicht okay Produkte, aber da gab es Sicherheitsfehler. Und man konnte es nicht sehen. So die schlechten Leute konnten es schon finden, aber für uns, die das benutzen wollen, haben wir dann keine Weise gehabt, um das Code anzuschauen. So Passwortverwalter muss unbedingt freie Software sein, dass andere Leute das Audit machen können und nachsehen, dass es wirklich sicher ist. Es muss lokal verschlüsselt sein. Wenn es verschlüsselt auf dem Netz ist, kann man es in der Mitte machen, um das dort die Informationen zu bekommen. So muss es lokal verschlüsselt sein auf eigenen Rechner, dass es kein Klartext auf dem Internet kommt. Die Akten, wo man es speichert, müssen Operating System unabhängig sein. Ja, für mich ist es weniger wichtig. Ich habe zwei Operating Systems, Debian und Ubuntu. Aber für andere Leute, die müssen vielleicht auch mit Windows arbeiten oder Mac oder auf der Handy eigentlich. So, ich habe jetzt drei Operating Systems mit Android auch. So, man muss das überall lesen können, falls es irgendwelches Problem gibt. Das ist deine Dateien. Und wenn du alle Informationen in einem Passwortverwalter hast und dann keinen Zugang, dann hilft dir auch nicht. Du bist auch ausgeschlossen. Die müssen die verborgenen Passwörter sein, so Stern, anstatt das richtige Passwort. Die Zwischenspeicher automatisch lösen. Also wenn man das Kopieren in Einfügen macht, muss es automatisch das löschen, dass es dann nicht eine Woche später, du irgendwo pastet das alte Passwort. Und Datenreparation, das ist eigentlich von Google genannt, aber es ist ihre eigene Datei, ist meine eigene Datei, wir mussten das für uns bekommen können. Wenn man das bei LastPass hat, die haben die Datei. Wie kann ich dann das für mich selbst haben, wenn die mir die Erlaubnis geben, meine eigene Datei zu sehen? Ja? Und ich vertraue denen nicht so viel. Und dann einfache Kopieren und Anfügen, so wenn das Passwort schwer zu benutzen ist, dann hilft es auch nicht. Und das haben wir schon längst gemacht. Configure your Passwort-Generator. So die müssen einen Passwort-Generator haben, das sind neue Passwörter haben. Aber bei manchen Domänen muss man dann keine Nummern haben oder viele Nummern haben oder was weiß ich, muss auf einer gewissen Länge sein. So man muss das konfigurieren können, um das zu haben, was man jetzt braucht. So ich mache das immer 40 oder 60 Buchstaben lang, aber bei manchen Sites kann man bloß 12. So, aber es ist auch eine gute Idee, vielleicht keine wirkliche Information dort speichern zu lassen. Und es ist auch gut, Notizen zu machen zu können. So, bei, ich würde schon sagen, KeyPass kann man frei tippen und einfach Notizen machen, falls man irgendwelche Informationen für das Webseite machen will oder Hinweise oder irgendwas, das man brauchen kann. So. Es wäre auch super, wenn ein Passwortverwalter lesbare und speckbare Passwortgeneration machen kann. Wir kommen dazu. Und bei der speckbar, wenn es einen Sprachhinweis gibt, zufällig bedingt Wortgeneration, so das ist Diceware, wo man verschiedene mehrere Worte zusammenkommt. Und auch die Zeichengeneration immer zugriffbar ist. Man ist immer von, egal wo man in User Interface ist, kann man das Passwortgenerator benutzen. Bei dem alten KeyPass X, das ich dann bis vor kurzem benutzt habe, kann man nur einen Passwortgenerator benutzen, als man ein Passwort machen will. Aber es gibt viele andere Orte, wo ich dann ein Passwort machen will. Da habe ich immer APG auf der Kommandozeile benutzt. Automatic Password Generator auf dem Shell. Und die sollen auch Daten exportieren mit Sync. So, KeyPass XC, das ist eine neue Version, hat es. Ich habe es noch nicht wirklich geprüft. Aber ich kann von KeyPass X zum Beispiel auf meinem Handy, brauche ich nicht alle meine Passwörter. Ich brauche nur bestimmte Passwörter. So, ich habe ein Handy KeyPass Akte und ich muss das dann per Hand machen. So, dass, wenn ich dann ein Passwort geändert habe, muss ich dann das wieder kopieren auf der Handy Akte und weiter kopieren. Aber mit Sync, wenn ich das geändert habe, kann ich sagen Export auf dem anderen Akte und es macht dann alle Änderungen für mich. Ich muss es noch, ich glaube, einen Weg sinken, aber dann kann ich das wenigstens verschlüsselt machen, anstatt mit dem Kopieren einfügen. So meine Empfehlungen für Password Manager sind KeyPass XC. So das, ich gehe zuerst von unten an. So KeyPass war das Originalprogramm, das war für Windows. Dockfreie Software, aber für Windows nützt mir nichts. Und dann hat einer diese KeyPass X gemacht. Und das KeyPass X benutzt die gleiche Akte wie KeyPass, aber es war neu geschrieben ohne diese, was heißt das Windows-Dingsbums, das Windows-Binary-Dingsbums, ja. Und so, man konnte KeyPass auf Debian haben, aber dann musste man diese ganze Windows-Sachen installieren. So KeyPass X war direkt für Unix geschrieben, aber es wurde mehrmals von einem Mann also geschrieben und behandelt, und der war ein bisschen langsam, weil es halt nur einer gegeben hat. So die haben jetzt KeyPass XC, so das C ist Community, und es sind mehrere Leute, die mitmachen, und die haben dann viele Erweiterungen gemacht. Es macht zum Beispiel jetzt SSH-Schlüssel, das habe ich noch nicht was damit probiert, aber das macht es auch. Und viele andere Sachen, so das KeyPass XC, das ist jetzt in das neue Ubuntu zu bekommen, aber noch nicht in Debian. So, das zufallsbedingt Zeichenkette, so ich werde das besprechen, aber ich werde sagen, was es ist. So, es soll unerkennbar Zeichensalat, wie das haben wir am Ende alle. Die längere und zufälliger sind besser. Es soll möglich sein, um alphabetische Buchstaben zu haben, Nummern und Punktuation. So, man kann nicht immer alle benutzen. Viele Websites erlauben Punktuation nicht oder bestimmte Sachen nicht. Aber das, man soll die alle drei benutzen können. Und dann acht auf gleich aussehende Zeichen, falls man es tippen muss oder aussprechen muss. Wir kommen auch wieder dazu. So, das wäre, habe ich gesagt, so ist vier oder mehr unverbundene Worte. Wenn man nicht, das nicht kennt, such mal einfach auf XKCD, Correct Horse Battery Stable. Das ist das beste Beispiel. So, ups, der Bild fehlt noch. Okay, so aussprechende Zeichensketten. So, die sind nutzbar fürs Telefonieren. So, muss dann T-Mobile anrufen und sagen, okay, das ist mein Passwort. Wenn ich das aussprechen kann, ist es einfacher zu machen als 15.21. Ja? Und das verstehe ich sowieso nicht. Wegen meiner Vorsicht auf gleich aussehende Zeichen, so ins, 1 und IL, 0 und O. Und deswegen ist es gut, wenn man einen Sprachhinweis bekommt. So, wer ec bf of h mu, das kann ich nicht immerhin richtig aussprechen, aber das kann ich besser aussprechen, als wenn ich das versucht habe ohne diesen Hinweis. Und dann lassen wir jetzt sprechen ein bisschen um Authentifikation. Authentifikation stellt sicher, dass du bist, ja? Das ist irgendwas, das du hast, das andere Leute nicht kennen, um zu beweisen, dass es du bist. Es gibt drei Arten, um das zu machen. So was weißt du, deine Username, Passwort, PIN, sowas. Was hast du? So irgendwelche Ausweis, Handy oder Token. Und was bist du? So Fingerabdruck, DNA und sowas. Das sind die Sachen, die wir benutzen, um zu sagen, dass wir uns sind. Aber Betriebssysteme, Domänen, Handys und sowas haben andere Sachen. Die benutzen Browser-Cacks und andere Arten von Cacks oder JavaScript-Fingerprinting. Und es gibt auch Handy-Device-ID. Und ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob das hier erlaubt ist. So in den USA ist es sehr häufig benutzt. Aber ich weiß nicht, ob das in der EU erlaubt ist. Und das Handy Device ID, es ist eine bestimmte ID für jeder Handy. Auf Reisen macht das am häufigsten. So ist egal, was du dann für dein Handy Browser machst. Jederzeit kann dann direkt sehen, dass es du bist, jedes Mal. Denn die machen das, es ist so eine Art Browser Keks, aber es ist von Verizon gemacht, nach du irgendwas aufgerufen hast. So wir haben gar keine Controller, außer ich benutze kein Verizon. So, Bescheinigungsinformationen. So, Username ist heutzutage oft eine E-Mail-Anschrift, ein Passwort, Sicherheitsfragen und Antworten, das Multifaktor-Authentifizierung, MFA, Geburtsdatum, PIN, sowas. So, für das Username, womöglich zufällige Zeichensketten benutzen. So, das ist das ist sehr gut zu benutzen, wenn es die Frage ist, wie erkennt ihr das Geschäft? Denn es ist für T-Mobile ist die egal, was mein Username ist. Ja? So, ich benutze Lufthansa überall, das ist schon lange, habe ich das benutzt, aber das braucht T-Mobile nicht zu wissen. Das braucht auch meine Strom und meine Bank und alles. Die haben alle Zufälligkeiten. Es sieht wie ein Passwort aus. So egal, es kommt vom Passwortmanager. Ich brauche es nicht auswendig zu lernen. Und dann ist es fair für, wenn die bei einer Bank eingebrochen sind, mein Konto bei einer anderen Bank zu finden. Das sind völlig verschiedene Informationen. Das ist aber nicht ganz genial für Social Network. Ja? Wenn man gefunden werden will, dass es das einfach zeigen Salat hilft nicht. So bei Mastodon zum Beispiel bin ich Lufthansa, nicht irgendwas Unaussprechbares. So bei E-Mail-Anschrift. So wer kennt sich aus mit Subaddressing? Ja, ein paar Leute, okay, gut. So Subaddressing, das ist, man hat eine E-Mail-Anschrift und ich benutze Gmail als Beispiel, weil die das unterstützen. Und man kann dann irgendwelche Zeichen. Oft ist es ein Plus, das ist es bei Gmail. Man kann jetzt irgendein Zeichen hinter den Benutzernamen stellen und dann irgendwas schreiben. So, ist egal. Außer es darf kein Punkt sein, ein paar andere Sachen darf man in E-Mail-Anschrift nicht haben. Aber sonst kann man alles danach stellen. Und das heißt, bei jeder Firma habe ich eine andere E-Mail-Anschrift. So, ich habe dann ein Beispiel hier, das Plus 3Kill, strikt eBay. Und ich benutze eBay als Beispiel hier, denn eBay mag das geschickt. Die schicken das E-Mail nur von einer E-Mail-Anschrift. So, beim Filtern für das E-Mail kann ich sagen, okay, es muss dann von Ihrer E-Mail-Anschrift kommen auf diese, sonst ist es nicht von eBay. So, auf unserer Log-Mailing-List, ich kriege so 10 oder 20 Angebote von eBay im Monat. Aber ich habe kein eBay-Konto auf unserer Log-Mailing-List. So, dann weiß ich, dass es dann Spam ist. So, ich empfehle, zufällige E-Mail-Anschrift bei jedem Dienstanbieter. Zufällige Zeichen kennen für Server-Dressing, so wie ich das hier gemacht habe, mit dem eine kurze Zufälligkette und dann irgendwas, das ich erkennen kann, von wem es kommt. Und dann, wie meine Mann kennt, ist dann beim E-Mail ankommen, dann filtern und die Spam erkennen und nichts mehr zu bekommen. So, für Keks. So die dritte Partei Keks verfolgen sie auf mehr Domänen. Das ist jetzt wird es nicht so schlimm hier, aber in den USA haben wir noch, jede Seite hat Facebook drauf und Facebook will alles über mich wissen, obwohl ich kein Facebook-Konto habe. Und das finde ich schlecht und ich will nicht die verbieten. So ich erlaube das nicht. Heute Morgen habe ich über U-Matrix gesprochen. Ich kann das benutzen, um Facebook auszuschließen, alle ihre Keks, JavaScript und was weiß ich. Wenn man nicht weiß, wie viele Sachen es auf einer Webseite ist, ist es Lightbeam Add-on sehr gut. Es ermöglicht man, die ganze Keks-Kette zu sehen, von einer Seite auf der anderen. Ein gutes Beispiel, wenn man das machen will, ist das newegg.com. Ich bin Fan von Newegg, aber die haben viel zu viel Crack auf ihrer Webseite. So, Sicherheitsfragen und Antworten. Das Wichtigste dabei ist zu lügen. Einfach falsche Informationen geben. Ich will kurz daran erinnern, ich bin kein Rechtsanwalt. So, in den USA können wir das schon alles machen. Mit Sicherheitsfragen und Antworten. Die meinen nichts. So, wenn es fragt, wie heißt deine Mutter, die kriegen irgendeine Zeichenkette. Einfach Zeichensalat. Weil das brauchen wir nicht zu wissen. Aber wie ich meine hier, die Gesetze sind ein bisschen anders. Man darf das vielleicht nicht machen oder man darf es vielleicht bei Facebook machen, aber nicht bei Bank oder was weiß ich. So, hier, das lasse ich selbst in vorne her. Okay, Sicherheitsfragen und Antworten, zufällige Antworten, wenn möglich auch zufällige Fragen, einfach Zeichen kennen, Zeichensalat benutzen. Es wäre aber gut, hier aussprechbare Zeichenketten zu benutzen, denn falls man doch das am Telefon benutzen muss. So, das Multifaktor, wir haben verschiedene Weise, das zu machen. Das häufig oder einer von den häufigsten ist das Time-based, zeitbasierter Tokens. Und das, ich komme dazu, so Time-based Tokens, HOTP ist HMAC und dann SMS, Schiebnotifikation, das ist, es wird ein Nachrichten auf dem Handy geschoben, E-Mail, Telefonruf und dann wieder das irgendwelche Co-Portale. So, das Time-basiertes, das Gute bei dem Time-basiertes ist, man braucht keine Internetverbindung zu haben. Und es kommt dann einfach alle 30 Sekunden noch eine Ziffer und man kann es benutzen und man kann es kontrollieren, zum Beispiel bei SSH ist es ziemlich einfach, das zu konfigurieren, um Time-Base zu benutzen, das Google Auth oder sowas. Und man kann sagen, okay, erlaube das letzte und das nächste. So, das heißt, obwohl es alle 30 Sekunden eine neue Ziffer ist, kann ich dann vor 90 Sekunden eigentlich das benutzen. Das ist sehr einfach, das auf dem Tablet oder Token zu benutzen, Handy oder Tablet zu benutzen. Es gibt Google Auth, es gibt auch bei F-Droid verschiedene Applikationen, die das machen können. So, das HOTP, dieser HMAC, dass jede Ziffer darf nur einmal benutzt werden. Und das ist dann, finde ich, selber problematisch, um das zu benutzen. Und das ist wichtig, wenn man es eingetippt hat und weiß nicht, ob es dann wirklich angekommen ist, kann man es nicht wieder benutzen. Und es ist immer eine Frage, ob ich wirklich eine neue Ziffer habe. So, das SMS. Das basiert auf dem Handynummer, das heißt, die Firma muss dann das Handynummer haben. Das brauchen die nicht, meiner Meinung nach. Das erlaubt auch das Man in the Middle. SMS ist nicht sicher. Und obwohl nicht jeder kann bei der Telefonfirma einbrechen, ist es auch nicht unbedingt sehr schwer. Und das andere ist, wenn man das Handy verloren hat, kriegt man kein SMS mehr. Das Schiebnotifikation, das ist dann so, das ist eigentlich ein TCP, neuer TCP-Anschluss auf dem Handy direkt. Und man muss einen Internetanschluss haben, die müssen das Telefonnummer und die haben Überwachungssoftware auf dem Handy. Das finde ich alles schlecht. So, ich bin sehr dagegen, weil die letzte Firma musste ich das erlauben, denn die haben keine Weise gehabt, dass ich dann ein Nummer eingeben könnte. Und dann E-Mail, das ist das gleiche Problem, die haben, es ist nicht sicher und die haben mehr Informationen, was ich will. Aber ich würde auch sagen, lieber Spam als Verkaufseinrufe. MFA, diese Anrufe wieder, ist nicht sicher. Und dann ein Core-Portal, das ist ein bisschen schwer zu ändern. Wenn jetzt irgendwas schief geht, ich brauche einen neuen Fingerabdruck, das kann ich eigentlich ziemlich einfach machen. Ich bin nicht sehr weit von Mexiko, ich brauche ein paar Tage, dann kann ich die Finger nicht benutzen, neuer Fingerabdruck. Aber es ist immerhin teuer, ein bisschen verletzlich. Nein. So bis wir Cyborg werden, ist das, finde ich, das ist schlecht, dass wir Core-Portale benutzen. Und wenn wir Cyborg werden, dann ist es einfach das Token, irgendwas man dabei hat. Das ist alles, was diese Bio-Erkennung ist. Man hat was dabei, es ist nur ist die Auge oder Fingerabdruck oder DNA oder irgendwas. So, Geburtstag. Wie ich meine, ich lüge, wenn möglich. Leider haben die das endlich kapiert, dass dann 31. Februar geht's nicht. Das habe ich jahrelang benutzt. So, wenn hier ist ein One-Liner, um ein zufälliges Datum zu machen, ist es von 1920 bis 1995 oder irgendwas. So jung kann man nicht sein, um auf dem Internet zu kommen und wahrscheinlich auch nicht so alt. So, das ist ein guter, finde ich, eine gute Lösung. Und dann alle Informationen, so Dienstanbieter haben Passwort an Begrenzungen, wie meine, bei manchen Websites kann man nur 12 Ziffern haben, 12 Buchstaben haben. Dann kann ich das merken, so bei Notizen. Wenn es halt bei einer Webseite angeforderte Kicks oder JavaScript ist, zum Beispiel bei Humble Bundle, kaufe ich dann Bücher und sowas. Aber wenn ich dann irgendwas kaufen will, muss ich dann Google, was heißt das, das Google Bilderkennungsdingsbums erlauben. Und dann auch die Firma, die Zahlung machen und sowas. So ich muss die erlauben. Und bei U-Matrix habe ich das normalerweise verboten. Und ich kann dann auch dem Password Manager sagen, okay, die Sachen muss ich erlauben, um dort was zu kaufen. So, Backups, wie ich meine, wenn man alle seine Informationen in Passwortverwalter hat und die das alles unter seine Kontrolle hat, soll man das nicht verlieren. Denn das ist das einzige Ort, wo das Information ist. Und es gibt kein, man kann es nicht wiederbekommen, wenn man es verloren hat. So, man soll regelmäßige Backups machen. Und dann lieber auch off-site irgendwie, vielleicht doch im Cloud, aber weil es verschlüsselt ist, dann ist es dann immerhin verschlüsselte Informationen da. Aber wenn man es im Cloud macht, ist es auch wichtig zu wissen, dass Clouds are forever. Die Datenwolken anbieten sind, wenn man es dort gelöscht hat, es braucht vielleicht Wochen oder Monate, bis das ganze Information von allen Backups und alles, was weiß ich noch, dass die haben, gelöscht wird. So ich habe zum Beispiel mit einem, ich habe bei Liberal Planet gesprochen und ich habe dann einem von die Firma, die ich früher genannt habe, wie heißt die? Irgendwelche von dem Cloud-Anbieter, der meinte, wenn man es gelöscht hat, hat man 3 Wochen, um das zu sagen, dass ich will es doch nicht löschen. Und das heißt, man hat 3 Wochen, um das wieder zu bekommen, ohne jemanden sprechen zu müssen. Und dann gibt es noch einige Wochen, wo man anrufen kann und sage, okay, ich will das Datei doch wieder haben. So die können es bis 2 Monate schon ziemlich einfach wiederherstellen. Und dann gibt es noch einige Monate, bis es wirklich, wirklich gelöscht wird. So, das heißt, wenn man das Passwort geändert hat auf dem Password Manager, ist das alte noch da. Wenn man vertraut ist, das Cloud-Anbieter nicht mehr, die haben die Datei noch für eine Weile. Nicht vergessen, eindeutige Beschreibungsinformationen für jeden Dienstanbieter. Nicht nur Passwort, aber auch E-Mail-Anschrift und alles, was man als Erkennungsinformation gibt. Und danke. Ja. Gibt es weitere Fragen?
Ich habe es nicht verstanden mit der E-Mail. Du empfiehlst nicht, die E-Mail anzugeben.
Du
hast verstanden.
Wie meinst du, die E-Mail nicht anzugeben?
Du hast eine Folie gehabt zu den E-Mails, die habe ich nicht verstanden. Wenn du nach deiner E-Mail gefragt wirst, gibst du sie nicht an. Habe ich das richtig oder falsch verstanden? Ja.
Ja, okay. So hier, ja, ich gehe das, so sagen wir, dass meine E-Mail-Schrift war username@gmail.com. Okay, das gebe ich an einer Firma nicht, sondern die kriegen sowas mit einem Token da drin. Und das heißt auch, wenn man es zum Beispiel das Information bei LinkedIn wieder klaut, ja, die würden sowas ähnliches sehen. Ja, das Information, was die geklaut haben. Und die können mich spammen. Ja, die können herausfinden, dass mein E-Mail-Anschrift username@gmail.com ist. Aber die können nicht sagen, wofür eine E-Mail-Anschrift ich benutze bei Facebook oder Mastodon oder was weiß ich, denn die kriegen dieser Teil ist anders bei jeder Firma, bei jeder Webseite, was ich benutze. Ich habe zum Beispiel als, ich habe meine eigene Domain. So ich habe AM Plus, so einmalig. Und dann, wenn ich dann irgendwo eine E-Mail-Anschrift geben muss, dass ich nie wieder von den Leuten hören will, dann kann ich das sehr einfach filtern und es kommt nie wieder in meine Mailbox. Hat es beantwortet? Okay, ja. Yeah.
Du benutzt Google Services. Ist das jetzt was, das du generell unproblematisch findest? Also Facebook scheinst du problematisch zu finden. Und hier das Gmail-Beispiel, ich weiß nicht.
Ja, yeah. Das Gmail-Beispiel ist nur, weil es häufig benutzt wird. Und man versteht es, wie man hat die eigene E-Mail-Server zu Hause. Und ich habe dann Gmail nie benutzt als meine E-Mail. Ich habe doch ein paar Gmail-Anschriften, weil zum Beispiel bei der Arbeit haben wir ein Gmail. Und, als ich dann gelehrt habe, haben wir auch Gmail gehabt. Aber für mich selbst habe ich es nicht benutzt. Ich würde sagen, für andere Leute, wenn ich irgendwelche Dienst empfehlen muss, lieber Google als Facebook, ja. Das, zum Beispiel meine Frau hat eine Gmail-Anschrift, dass ich das nicht selber machen muss. Ich vertraue die Google-Leute mehr wie viele andere Firmen. So, beantwortet das deine Frage?
Ja, so ungefähr.
Ja, okay.
Die werden halt auch nicht vergessen, was man da mal geschrieben hat.
Ja, daher habe ich für mich selbst, habe ich meine eigene Dienst, Mail-Server, Web-Server, alles zu Hause. Und das mache ich selbst. Aber nicht jeder kann. Und für die das nicht können, das ist das Portal-Mail vielleicht ein bisschen zu weit für meine Frau, aber Gmail, das ist besser als nichts. Und es ist besser als von unserer ESP zu benutzen und alles. Okay, noch weitere Fragen?
Ich habe mich bisher noch nicht getraut, die Passwortdatenbank von KeePass in die Cloud zu legen. Jetzt gibt es ja die Synchronisation. Wäre die gut oder was sagst du zur Synchronisation?
Ich habe es nur so ausprobiert und es ging gut.
Könntest du noch die Frage
wiederholen? Oh, ja. So die Frage war, er hat sich nicht vertraut, um das KeePass-Datenbank auf dem Cloud zu bringen. Und wie gut ist das Synchronisierung von KeePass? Das kann ich nicht sagen, ich habe es nur einmal versucht, um zu sehen, dass es funktioniert überhaupt und dann weiter nicht benutzt. Bis jetzt mache ich das eigentlich alles per Hand, nur weil ich dann nicht genügend Zeit gehabt habe, um so wirklich probieren, um mich, dass ich das vertraue, dass es sicher ist und alles. Aber Sigrus, wenn ich mein KeePass-Datenbank auf dem Netz bringen würde, so beim Cloud-Anbieter, würde ich auch das GPG-Verschlüsselung von der Akte machen, dass es doppelt gesichert ist. Und dann ist es schwer, das alte Passwort zu benutzen, wenn ich das Passphrase bei KeePass ändere. Weil das KeePass wurde verschlüsselt innerhalb von der GPG. Ja, okay. Noch weitere Fragen? Okay. Vielen Dank.